SWR 1 Barbara Scherers Musikkosmos, ein Podcast von SWR 1 Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen in meinem Musikkosmos. Heute setzen wir unsere Reise fort. Ich versuche nochmal zu ergründen, woran große Stars glauben, woher sie Kraft und Inspiration holen. Nehmen Sie ruhig Platz. Tina Turner sagt zum Beispiel, dass sie Buddha gefunden hat, das hat sie gerettet.
A great strength. The strength is endurance.
Ich verfüge jetzt über eine sehr starke Kraft und Ausdauer und Lernfähigkeit. Ich habe gelernt, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Sie konnte die Kraft aufbringen, ihren gewalttätigen Ehemann zu verlassen und hat eine beispiellose Karriere hingelegt. Und wir schauen ja vielleicht manchmal so ein bisschen neidisch auf die Stars. Die haben doch alles, wovon wir nur träumen können. Traumjobs, wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Ruhm, Applaus. Das ist aber nur das, was wir sehen. Wo wir nicht dabei sind, ist die Leere. Nach dem Konzert zum Beispiel. Wenn die jubelnden Massen nach Hause gehen und das Idol allein im Hotelzimmer sitzt. Mutterseelen alleine. Oder vielleicht bei der After-Show-Party. Alle sind nett und freundlich. Aber meinen Sie es ehrlich? Oder sind das alles Trittbrettfahrer? Was ist mit der Familie? Monatelang auf Tournee, zu Hause läuft das Leben weiter. Die sind selbstständig. Wenn der Star nach Hause kommt, hat er nichts zu tun. Muss sich um alles selbst kümmern. Die Rundumversorgung von der Tour fällt weg. Das ist nicht immer einfach, das zu verkraften. Der Glaube kann helfen. Erinnern Sie sich, in der ersten Folge habe ich Ihnen von Aretha Franklin erzählt, die Tochter eines Predigers mit der klassischen Laufbahn vom Gospelchor ins Aufnahmestudio. Oder von Kevin Costner, der an Gott glaubt und daran, dass er nicht nur viel Glück hat in seiner Karriere, sondern dass er von Gott beschützt und geführt wird. Und von Andy Scott von Sweet, der sich für seine Beerdigung gegen Mahlers Totenfeier entschieden hat und für Love is Like Oxygen. Und jetzt geht's im Musikkosmos zur nächsten Station, Norwegen. In die Wälder. Und da geht's natürlich nicht um Bäume, sondern um ein Mädchen.
Ich hatte mal ein Mädchen. Oder sollte ich sagen, sie hatte mich? Sie zeigte mir ihr Zimmer. Sieht das nicht toll aus, das Norweger Holz?
I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good?
Das Besondere an diesem Beatles-Song ist, George Harrison probiert ein Instrument aus, das in Europa damals kaum jemand kennt und schon gar nicht spielen kann. Eine Sitar. Die Sitar, eine Langhalslaute. Sie wird gezupft, klassisch sitzt der Sitarji mit übergeschlagenen Beinen auf dem Boden und auf dem Zeigefinger der rechten Hand steckt ein Plektrum aus Draht, mit dem der Sitarji die Saiten anschlägt. Ravi Shankar war ein indischer Musiker, Komponist und Sitarspieler, der in den 50er Jahren Konzerttourneen machte in Europa und Amerika. Crossover, bevor irgendjemand diesen Begriff überhaupt erfunden hat. Crossover, westliche und indische Musik. Wie kommt da aber George Harrison, der stille Beatle, ins Bild? Harrison trifft Shankar 1965 zum ersten Mal und ist gleich fasziniert von Shankar, von der Sitar und er lernt, das Instrument zu spielen. Viele Bands greifen damals diesen neuen Sound im Rausch des Psychedelic Rock auch auf. Harrison ist fasziniert von Indien, von der Spiritualität. Er überzeugt seine Kumpels John, Paul und Ringo mitzukommen und mit dem Guru Maharishi Mahesh Yogi Meditation zu erlernen. Allerdings, das mit der meditativen Ruhe wird ein bisschen schwierig, denn den Beatles folgt ein Tross von 800 Journalisten aus aller Welt. Die Kollegen Mike Love und Donovan und die Schauspielerin Mia Farrow kommen auch mit, aber die machen dann den Kohl auch nicht mehr fett. Die Journalisten sind begeistert, denn die Beatles liefern. Kunterbunte Gewänder, Gehüpfe im Klostergarten, gegenseitiges Farbeinseifen. Aber Disharmonien schleichen sich ein. Ringo reist früher ab aus Indien, dann Paul. John und George bleiben noch was länger. John widmet sich Yoko, George konvertiert zum Hinduismus. Das Album, das dabei herauskommt, ist eine schwere Geburt. Aber am 22. November 68 ist es da. Das Album ohne Farbe, The White Album. Dem Guru wird George Harrison abtrünnig. Er ist nämlich gar nicht so enthaltsam, wie er vorgibt. Im Gegenteil. Und er huldigt dem schnöden Mammon. Harrison macht sich nichts aus Geld. Gut, es ist natürlich leicht, wenn man sehr reich ist. Aber Harrison entdeckt Hare Krishna. Als er der Bewegung ein Landgut bei London schenkt, wird daraus einer der größten Krishna-Tempel der Welt, das Bhaktivedanta Manor. Die Beatles trennen sich und es ist Harrison, der solo die größten Erfolge feiert. My Sweet Lord stürmt 1970 weltweit die Charts. Organisiert ein Wohltätigkeitskonzert für Bangladesch. Ende der 80er kommt Harrison mit Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty und Roy Orbison zusammen. Sie nennen sich die Traveling Wilburys. Ich spiele ein bisschen Gitarre, schreibe Lieder, mache ein paar Filme. Aber nichts davon bin ich wirklich, sagt Harrison. Sein spirituelles Leben erfüllt ihn. Er ist sehr krank in den letzten Jahren und er stirbt 2001 mit nur 58 Jahren. Spirituelle Erleuchtung findet auch Leonard Cohen mehrfach in einem Zen-Kloster nördlich von Los Angeles.
Die Leute haben immer so eine romantische Vorstellung von dem, was sich in einem Kloster abspielt. Sie denken an Einsamkeit und Frieden, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist harte Arbeit. Wir Mönche arbeiten sehr eng miteinander, dadurch kommen Spannungen hoch. Liebe, Hass, Enttäuschung, Begierden, Ablehnung. Diese Gefühle sind sehr intensiv und es gibt keinen drinnen. Ich arbeite den ganzen Tag Schulter an Schulter mit den anderen Mönchen und dann schlafen wir auch noch in einem Raum. Es ist also nur eine Intensivierung des täglichen Lebens und keine Flucht davor.
Schwirren wir weiter zu Madonna. Madonna hat die Popkultur des 20. Jahrhunderts geprägt wie keine andere Künstlerin. Musik, Mode, das Selbstverständnis der Frau. Flächendeckend hat sie Pflöcke in den Boden gerammt. Sie kommt aus einer amerikanischen Familie mit italienischen Wurzeln. Und daher ist ihre Kindheit klassisch vom katholischen Glauben geprägt. Ihre Mutter stirbt früh und damit reißt auch ihre Verbindung zum christlichen Glauben. Den Tod der Mutter versteht sie nicht. Als Teenager rebelliert sie umfassend, auch gegen ihre Religion. Das behält sie auch Jahre später noch bei, als sie zum Superstar wird. Auch durch ihre Provokationen. Besonders gerne provoziert sie mit religiösen Symbolen. Brennende Kreuze, ein schwarzer Jesus, den sie küsst, Videos, Texte, Konzerte, Religion und Erotik. Mehrmals sprechen sich Kardinäle aus, sie zu exkommunizieren. 1996 kommt sie in Kontakt mit Kabbala, eine jüdische Geheimlehre, die eigentlich Männern und vor allem Rabbinern vorenthalten sein soll. Das Ganze gemischt mit Esoterik und Aberglauben. Das Kabbala Center in Los Angeles wird ihr geistliches Zentrum. Ihre Alben Ray of Light und American Life sind stark von ihrer neuen Erleuchtung beeinflusst. Wieder setzt sie einen Trend, Kabbala. Promi-Kollegen folgen ihr nämlich. Demi Moore, Ashton Kutcher, Lindsay Lohan, Donna Karen, Elton John, Barbara Streisand, Naomi Campbell, die zweite Ex-Frau von Donald Trump, Marla Maples. Und das Erkennungszeichen ist das rote Kabbala-Armbändchen. Plötzlich sehen Sie es in jeder Illustrierten an den Handgelenken vieler Promis, egal welches Foto Sie anschauen. Und Madonna will Esther genannt werden, benannt nach der Streiterin für das Judentum. Esther hielt einst den Perserkönig Artaxerxes davon ab, alle Juden zu vernichten. Inzwischen ist Esther aber schon längst wieder Madonna, beziehungsweise jetzt ist sie gerade Madame X, erkennbar an der Augenklappe. Aber war das nicht peinlich? Dieser völlig misslungene Auftritt beim Eurovision Song Contest nötigt doch keinem Zuschauer mehr Respekt ab, sondern eher Mitleid. Und das als Amuse-Gueule für ihr neues Album. Oje, oje, oje. Madonna hatte das wirklich schon geschickter drauf. Das mit dem neugierig machen. Teasen, sagt man dazu auf Neudeutsch oder auch beim Radio. Teasen, was ja übersetzt auch quälen heißen kann. Und dann passt's wieder mit dem Eurovision-Auftritt. Ob's vielleicht an der Zeit wäre, ein bisschen ruhiger zu werden und vor allem souveräner? Ob Kabbala Madonna Esther helfen kann? Keiner weiß so richtig, ob sie nicht der mystischen Lehre bereits schon abgeschworen hat. Und wo ihr derzeitig aktueller spiritueller Heimathafen ist? Vielleicht erfahren wir es ja demnächst und erinnern uns so lange an einen gelungenen Song aus dem Kabbala-inspirierten Album Ray of Light. Weiter zur nächsten Station. Dort treffen wir auf einen der erfolgreichsten Popstars der 70er und gleichzeitig ist er der berühmteste Konvertit. Alles in einer Person, Cat Stevens / Yusuf Islam. Oh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child girl. Das ist auf meiner ersten LP. Langspielplatte auf meiner ersten eigengekauften, steht damals im Regal, direkt neben meiner ersten LP, also die hatte ich halt noch geschenkt bekommen, Heintje. Cat Stevens ist natürlich Erwachsenenmusik und außerdem Englisch. Und klar, die Texte sind dabei, kann man mitlesen. Die Akkorde hören meine Freundin Angela und ich von der Platte ab. Angela konnte das super. Cat Stevens, unser Held. Seine Songs, unser Sauerstoff. Und dann waren die Songs auch noch in dem Film Harold and Maude dabei. Das passt doch einfach alles. Das sahen auch andere so, denn Cat Stevens verkaufte 50 Millionen Platten. Ich wusste damals natürlich nicht, dass Cat Stevens quasi ruhig gestellt war, wegen Tuberkulose, 3 Monate im Krankenhaus und dann 1 Jahr Erholungsphase. Da entwickelt er sich als Songwriter weiter in Richtung Folk. Im Halbjahrestakt bringt der Mann mit dem Zauselbart, den Locken und den großen dunklen Augen Alben raus. 13 Stück bis 78. Wenn man das heute so sieht, wird klar, so konnte das nicht weitergehen mit dieser Schlagzahl. 77 ertrinkt Cat Stevens beinahe beim Baden vor Malibu. Betend überlebt er. Und Stevens hat sowas wie eine Erleuchtung, als ihm sein Bruder den Koran schenkt. Allah hat ihn gerettet. 4. Juli 78. Über Nacht wird aus Cat Stevens Yusuf Islam. Gier und Sünde des Musikgeschäfts lehnt er fortan strikt ab.
It is not a cut-off point where I became a new person.
Am einfachsten lässt es sich so erklären. Ich habe von Anfang an nach einem guten Leben gesucht und daran hat sich auch nichts verändert. Was sich verändert hat, ist, dass mir jetzt viel klarer ist, was am Leben gut sein soll oder ist. Jemand, der in der westlichen Welt aufwächst, interpretiert gutes Leben meistens mit materialistischen Begriffen. Gutes Leben bedeutet, reich zu sein, bedeutet, genügend Geld zu haben, das Auto kaufen zu können, das man haben möchte, so viele Freunde zu haben und so oft zu verreisen, wie man will, sich die Arbeit einteilen zu können und all solche Sachen. Und vor allen Dingen, eins auch wichtig, Geld gibt den Menschen dann auch eine bestimmte Art von Macht. Denn Menschen lieben Macht. Aber wenn diese Bedürfnisse gestillt sind, kommt, wie gesagt, die höhere Frage, wo wird das alles hinführen? Ist das menschliche Leben etwa nur ein göttlicher Witz? Und ist der Tod das Ende?
Yusuf verkauft seine Gitarrensammlung bei Sotheby's, gründet Koranschulen für Mädchen in London. Statt Songs nimmt er Koranrezitationen auf und pilgert nach Mekka. In den ersten Jahren als Moslem ist Yusuf ein Hardliner. Er unterstützt möglicherweise sogar die Fatwa gegen Salman Rushdie. Er sagt dann aber, er sei falsch verstanden worden. Ganz aus der Welt schaffen lässt sich die Sache nicht. Viele Radiostationen nehmen die Cat Stevens Songs aus dem Programm. Yusuf kämpft gegen den schlechten Ruf des Islam nach dem weltweiten Terror. Er heiratet, hat 6 Kinder. Die Gitarre lehnt er ab. Dabei war sie sein Lieblingsinstrument. Aber sie ist zu westlich. Er kann sich beherrschen. Bis sein Sohn eine Gitarre rumliegen lässt. Da kann er nicht mehr anders, wie ein Süchtiger. Er nimmt die Gitarre, spielt und das fühlt sich so gut an. Inzwischen ist er wieder Sänger, nennt sich Yusuf / Cat Stevens. Das Leben ist eben nicht nur schwarz und weiß. Er ist jetzt 70, hat sich mit seiner musikalischen Vergangenheit ausgesöhnt. Sein letztes Album kam 2017 raus, The Laughing Apple, und es erinnert stark an Tea for the Tillerman. Und da schließt sich der Kreis. für Yusuf/Cat und für uns.
Come back and see what love did to me.
Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Bei Preisverleihungen, also Oscars, Golden Globes, Grammys, bei den ganz Hochwertigen, die allermeisten US-Stars danken immer auch Gott. Thank the Lord Almighty. Und in Deutschland wird allen gedankt, aber dem lieben Gott? Öffentlich sind wir hierzulande ein bisschen scheu mit unserer Religion. Meistens zumindest. Aber wenn man nachfragt, dann bekommt man Antworten. Und auch hierzulande kann man Glauben, Religion und Spiritualität nicht über einen Kamm scheren. Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht über seinen Glauben.
Religion hat mit Glauben zu tun. Und ich finde, wenn man mal in sich geht und das Gefühl hat, dass man, also ich habe das zum Beispiel auch, dass irgendwie ein Lebensplan für jeden besteht und das wohl irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise schon da alles organisiert ist, ja. Was natürlich auch mit positiven und negativen Erfahrungen im Leben einhergeht. Und ich denke, wenn man nicht versucht, das Leben zu verstehen, weil das ist, glaube ich, unmöglich, sondern einfach zu akzeptieren, also dieses Nicht-Verstehen auch akzeptiert, das ist Glaube.
Einer muss den Job hier machen.
Udo Lindenberg ist ja schlau und außerdem Panikpräsident. Er hat sich schon früh Gedanken gemacht über die Religion.
Die Welt braucht einen neuen Messias, ne? Habe ich da scherzhaft mal irgendwie so abgelassen. Und dann, glaube ich, weiter, wenn kein anderer kommt, dann kann ich den Job ja machen oder was. Ich habe natürlich nie irgendwie gesagt, ich muss jetzt hier so eine Art Messias sein. Das ist irgendein Witzchen. Ich habe das Ding irgendwann geschrieben und ich fand das damals auch sehr lustig. Heute würde ich das vielleicht gar nicht mehr unbedingt so bringen.
Also Religion, Christentum, von der Idee her gut, aber in der Umsetzung ist noch Luft nach oben.
Das ist ja irgendwie ein Ansatz, und zwar ein sehr wichtiger. Und wenn man den nun umsetzen würde in praktisches Leben, in echtes tagtägliches Leben, ne? Also ein praktiziertes Christentum oder einfach so als Leitgedanke, ne? Sensibel sein für andere, ne? Auf die eingehen, die nicht niedermachen. Das wäre dann ja auch politisch eine unheimlich wichtige Sache. Diese Ansätze, die dann eben aus einer Religion kommen, irgendwie in praktisches, in einfach gutes, auch politisches, schnelleres Leben umzusetzen.
Nina Hagen, lange Zeit von Indien fasziniert, folgt der Sekte Haidakna Babaji. Alle Lebewesen sind gleichwertig, das findet sie schön, bis sie erfährt, dass die Sekte Tiere opfert und die dunkelhäutigen Hindu-Frauen nicht in ihren eigenen Tempel dürfen. Dann lernt sie in einer TV-Sendung einen Pastor kennen, ein überzeugter Pazifist. Der überzeugt sie vom Christentum. Sie lässt sich taufen mit über 50. Sie entdeckt eine andere Dimension und Jesus.
Und in dieser anderen Dimension war Jesus. Und dort hat er mit mir gesprochen. Dort hat er sich mir offenbart. Dort konnte ich seine Liebe erkennen. Und es handelt sich um eine Liebe, die nie aufhört. Jesus' Liebe ist eine treue Liebe im Gegensatz zu jeder anderen Art von Liebe.
Xavier Naidu hat in der letzten Zeit mit seinen politischen Ansichten für Negativschlagzeilen gesorgt. Unbestreitbar aber ist, er bringt Soul in die deutsche Musik wie kein anderer. Seine Erziehung römisch-katholisch. Als Junge singt er im Kirchenchor. Ach, die klassische Karriere. Seine Basis ist der Glaube. Den entdeckte er einfach, weil er ein bisschen Zeit totschlagen musste.
Da hatte ich noch diese Zivildienstzeit und hatte 4 Stunden eben Zeit, zu Hause dann zu verbringen. Bin auf keine Party gegangen und nix und hab halt im Gang irgendwie eine Bibel entdeckt. Meine Eltern waren in Urlaub, hab Bob Marley gehört und hab eben das gelesen. Alles, was ich da gelesen habe, hat sich auf einmal in den Worten entweder wiedergespiegelt, kam vorher kurz irgendwie, weil Bob Marley ja auch sehr gläubig und sehr eigentlich jedes Lied nochmal dieser Sache gewidmet ist. Auf jeden Fall habe ich das gelesen und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, da ich ja eigentlich als schon christlicher Mensch mir galt. Also ich war ja römisch-katholisch erzogen, bin wohl lange Zeit der Sache da entwichen, aber als ich das gelesen habe, ich gedacht, wo war ich die ganze Zeit? Warum hat mir das niemand erzählt?
Dieser Film.
Dieser Weg. Wolfgang Niedecken, echter Kölner. Sein Umgang mit Gott ist kölsch-rheinländisch leichtfüßig. Auch kölsch-kumpelig. Beim Beten redet er mit Gott, meist recht flapsig. Was meinst du, Chef? Ist das okay? Und er gibt zu, dass was jedem passiert, in der Hektik des Alltags, das schlechte Gewissen, das plagt ihn manchmal auch. Du hast dich zu lange nicht mehr mit ihm unterhalten. Aber der allerbeste Gedanke, den er hat, Niedecken würde mit dem Herrgott gern mal einen trinken gehen. Er hält ihn für sehr sympathisch, weil er sich beschützt fühlt von ihm. Vor allem im November 2011. Ein Schlaganfall ist eine Zäsur.
Ich bin mir bewusst darüber, dass meine Zeit irgendwann auch mal, die Ressource meiner Zeit auch irgendwann mal knapper wird. Da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Habe mich am Leben erfreut und mich auch daran erfreut. Dafür bin ich auch nach wie vor dankbar, dass ich mein Leben so zubringen darf, wie ich es zubringe. Also ich denke mir Sachen aus und die bringe ich dann vor die Leute. Und das wollte ich schon, als ich angefangen habe, Kunst zu studieren. Ich wollte mir selber was ausdenken und möglichst davon auch leben. Und das ist ja im Großen und Ganzen, hat das ja funktioniert. Ich habe mir sogar noch eine Familie erlauben können, was ich damals gar nicht für möglich gehalten habe. Ich weiß das alles sehr zu schätzen. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe wirklich das Gefühl, da sitzt irgendwo einer auf der Wolke und meint es sehr gut mit mir.
It is wie it is. It is wie it is. Na klar.
Ganz genau, es ist wie es ist. Die Reise durch den Musikkosmos ist für heute zu Ende. Vielen Dank, dass Sie mich begleitet haben. Haben Sie manchmal auch diesen Energiestrahl gespürt? Vielleicht nochmal auffrischen mit den Songs. Die Liste der Songs finden Sie auf der Musikseite von swr1.de oder auf Spotify. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Lassen Sie sich so richtig gut gehen, bis wir wieder auf eine neue Reise gehen durch meinen Musikkosmos. Bis dahin verabschiede ich mich mit dem allseits gültigen Gruß der Musikkosmonauten und der Vulkanier. Lebe lang und in Frieden.
Barbara Scherrers Musikkosmos. Immer sonntags eine neue Folge. Ein Podcast von SWR1 Baden-Württemberg.